Okay, es ist fair, ich sage 3 Sätze zu mir und dann ein paar mehr Sätze zu euch. Ja, das ist so ganz okay. Also, mein Name ist Stefan Heine, ich bin 40 Jahre alt, ich komme heute Morgen aus Liechtenstein zu euch. Das ist der Ort, wo ich mit meiner Familie lebe. Meine Familie, das ist meine Frau, die Mirjam, und wir haben zusammen 3 Jungs, den Franz, den Johann und den Christian, die sich so zwischen 7 und fast 13 einsortieren. Also ein Teil der Belegschaft hört so langsam auf, Kind zu sein, aber vielleicht kann man das überleben. Das, zumindest mir ist es gelungen und vielleicht gelingt es auch meinen Jungs. Ansonsten ist es eine echt gute Frage, was macht ein Landesinspektor von Montag bis Sonntag? Wenn ich das wüsste, wäre vielen geholfen. Also es ist so, ich freue mich auf den Tag, wenn meine Jungs mal nach Hause kommen und sagen, Papa, heute mussten wir in der Schule erklären, was du beruflich machst. Das wird ein schöner Tag, weil ich glaube, das wird mit viel Drucksen umhergehen. Ich habe selber für mich mal den Begriff Landesinspektor übersetzt mit dem Begriff Geschäftsführer. Bisschen wirtschaftlicher Begriff, aber im Grunde genommen trifft es einen großen Teil meiner Arbeit ganz gut. Ich darf mich insbesondere um die Hauptamtlichen im Verband kümmern. Die, die da sind, die, die mal da waren und die, die hoffentlich ganz bald da sind. Ja, es ist sozusagen unsere Aufgabe als Verband, dass wir gerne Gemeinschaftsarbeit unterstützen, die ja ganz, ganz, ganz großflächig über ehrenamtliches Engagement geschieht. Und so ein paar Hauptamtliche haben wir nur auch zur Unterstützung. Und dadurch ergeben sich natürlich auch die Schnittstellen, dass man sagt, hey, wie geht's gerade diesem oder jenem Hauptamtlichen in seinem Bezirk? Wie arbeiten die miteinander? Was klappt vielleicht auch nicht? Ja, wo muss man einfach gucken und nachschrauben? Das ist so eine ganz wesentliche Baustelle von mir. Ansonsten gibt es noch zwei, sage ich mal, Bereiche, die ich bespielen muss, die aber gerade so ein bisschen unter ferner Liefen bei mir sind. Das ist die Frage nach dem Miteinander mit der Landeskirche. Das ist auch so etwas, was wesentlich über mich läuft. Und dann die Frage nach Gnadau. Ne, ihr habt das als Gebetsanliegen heute schon mitbekommen. Auch die gehören mit zu den verbundenen Werken. Ja, Zion bin ich auch gelegentlich mal im Verwaltungsrat unterwegs und all solche Dinge. Und dann darf ich gelegentlich noch predigen. Das ist schön, weil das habe ich bis vor einem Dreivierteljahr ganz regelmäßig gemacht. Ich war Gemeinschaftspastor im Bezirk Mülsengrund und habe dort ein knappes Jahrzehnt Gemeindedienst gemacht. Darf jetzt immer mal noch sonntags zum Predigen ausrücken und kann das völlig angstfrei tun, weil wir das immer so machen, ich komme den einen Sonntag zum Predigen und am nächsten Sonntag kommt dann immer der Vorsitzende und rückt das alles gerade, was ich an falschen Dingen gesagt habe. Ja, das wäre vielleicht noch ganz wichtig. Für bierernste Sachen bin ich nur in Teilen zu haben. Ja, also bin grundsätzlich eher ein fröhlicher Mensch und freue mich ganz sehr, dass ich bisher an vielen Stellen den Humor habe nicht verlieren müssen. Ich habe überlegt, wie kommen wir jetzt von dieser Vorrede und dem, was so an Anliegen wir heute schon geteilt haben, wie kommen wir da jetzt rüber in die Predigt? Man könnte ja fast denken, okay, bis jetzt war Vorprogramm, und jetzt mit der Predigt geht das eigentliche Kerngeschäft los. Das stimmt und stimmt auch wieder nicht. Jesus ist der lebendige Herr. Der ist mitten unter uns. Der wohnt in jedem von uns. Und das heißt, das, was wir an Lebensgeschichten, so muss man ja sagen, was wir an Anliegen jetzt gerade miteinander geteilt und gehört haben, das ist deswegen kein Fremdkörper. Sondern das ist von Jesus beansprucht, von ihm gestaltet und wir dürfen in diesen Dingen anfangen, ihm zu vertrauen. Insofern war das für mich ein ganz wunderbarer Einstieg in diesen Gottesdienst, dass ich sage, hey, hier werden nicht nur Lebensgeschichten groß mit wirklich auch ja, großen Problemen und großen Anliegen und wichtigen Dingen, sondern hier wird auch Jesus groß gemacht, indem er sagt, wir gehen da mit ihm gemeinsam durch, wir vertrauen ihm. Wir wollen ihm gehören in allem, was gelingt, was an fröhlichen Anlässen da ist und erst recht in den anderen. Insofern, wenn ihr noch Platz zum Beten habt, eine Sache hätte ich auch noch. Gestern in einer Woche trifft sich die Delegiertenversammlung in Chemnitz. Höchstes Gremium, auch so eine Aufgabe, wo ich mit dabei sein darf. Und wir werden einen neuen Verwaltungsinspektor, der Geschäftsführer Finanzen, könnte man sagen, wird neu gewählt. Wir haben einen Kandidaten, Dirk Meyer aus Hainichen. Und trotzdem ist es etwas, es ist eine Entscheidung, wirklich die Delegiertenversammlung gut treffen soll, ob sie dem Dirk diese Aufgabe zutraut und anvertrauen möchte und dass wir das wirklich mit Einmütigkeit tun können und dass wir zu einem guten Team im Laufe der Zeit werden, das ist einfach ein gutes Gebetsanliegen. Auch eine wichtige Sache, auch wenn das ganz weit weg ist von eurem Tagesgeschäft. ich kriege mehr und mehr ein bisschen Einblick in den Unterbau des Ganzen und finde schon, dass das auch wichtige Dinge sind. Ich frage mal kurz zurück, gibt es irgendeine Frage, die ich gleich noch beantworten muss, damit ihr frei seid zuzuhören? Nee? Okay. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Da schleppen zwei Männer ein Klavier in den 12. Stock. Das Treppenhaus ist eng, das Klavier ist groß, es ist schwer und sie sind nur zu zweit. Und sie müssen in den 12. Stock und sie drehen auf jedem Treppenabsatz dieses Klavier halb so rundherum und dann geht es die nächste halbe Stiege hoch und dann wieder absetzen, drehen, zwischendurch schweißtreibend. Und sie haben es wirklich, sie geben sich absolute Mühe. Und dann sagt der Obere zum Unteren, du, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die gute ist, wir sind schon im 7. Stock. Die schlechte ist, wir sind im falschen Haus. Kann vorkommen. Ich glaube, dass tatsächlich manchmal so gute und schlechte Nachrichten im Leben eng beieinander liegen. Und ich freue mich wirklich über alles, also auch in meinem Leben, wo ich merke, dass so Geschichten mitunter ja zumindest für ein gauniges Lächeln sorgen können. Und trotzdem, gute und auch belastende Dinge, die liegen manchmal ganz eng beieinander. Ich habe euch so eine Geschichte heute mitgebracht unter diesem Untertitel Wachstumsschmerzen von Gemeinde. Wachstumsschmerzen sind auch sowas, wo ich sage, gute und schlechte Nachricht. Da wächst was, da entwickelt sich was. Und gleichzeitig wachsen damit auch die Probleme, sagt man heute nicht mehr, man sagt, Herausforderungen wachsen damit. Aber es gehört zueinander, es gehört dazu. Wir können gerne mal mit reinschauen, wenn ihr möchtet. Apostelgeschichte 6, 1 bis 7, dürft ihr gerne mal mit aufschlagen. Ich lese euch mal diesen Abschnitt vor. Ich habe die neue Genfer mit, aber vielleicht habt ihr selber eine Übersetzung mit, die euch dort hilft. Ich lese uns mal diesen Abschnitt vor. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut. Und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den Einheimischen über. Dabei riefen die 12 eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach 7 Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung. Und die Gemeinde wählte folgende 7 Männer aus. Stephanus, einen Mann mit einem festen Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Man ließ sie vor die Apostel treten und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus. Und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die Gemeinde wächst, aber dieses Wachstum ist von Wachstumsschmerzen begleitet. Da geht was los. Da ist es nicht nur so, dass Leute überlegen, ja, ich komme mal zu Besuch, sondern wirklich, da kommen Leute zusammen, die werden ergriffen von Jesus, die begegnen ihm und die wollen mit ihm leben. Und sie tun das mit aller Konsequenz. Und diejenigen, die zum Glauben kommen, die sorgen dafür, dass sie ihren Nachbarn als Salz und Licht begegnen und sagen, wir haben den Heiland gefunden, den musst du auch kennenlernen. So wächst Gemeinde. Nicht indem einer einen mitbringt, sondern einer bringt einen mit, dann sind die 2 und die 2, die bringen 4 mit und die 4, die bringen, naja, ihr wisst, wie das weitergeht, ne? So exponentiell, E-Funktionen. So wächst diese Gemeinde. Und es ist etwas, was ich mir total wünschen würde. Ich glaube, unser Land braucht es. Und nicht unser Land im Großen, sondern wirklich auch euer Ort braucht es. dass Gemeinde Jesu wächst, dass Leute den Heiland kennenlernen. Damals in Jerusalem ging das natürlich mit wachsenden Problemen einher. Da waren eben nicht nur die beieinander, die sich irgendwie kannten und die sich vielleicht sympathisch waren, die vielleicht gewisse, ich sag mal, Ähnlichkeiten in der Biografie hatten, sondern plötzlich gehören Leute mit zur Gemeinde dazu, die aus einer ganz anderen Ecke der damaligen Welt stammten, Teil einer anderen Kultur waren, andere Sprachen sprachen, andere Ansprüche hatten. Und das zusammenzuhalten, die Dinge werden nicht einfacher, wenn sie größer werden. Es ist eine geeinte Gemeinde unter den Zwölfen. Die wird uns in der Apostelgeschichte so schön vor Augen gemalt, dass man sagt, ja, hey, die kommen zusammen und sie sind ein Herz und eine Seele und sie haben alles gemeinsam. Aber man merkt auch, diese Einheit dieser sogenannten Urgemeinde in Jerusalem, sie ist etwas, was bedroht ist. Sie kann auseinanderbrechen. Es fordert Kraft, die Dinge beieinander zu halten. Und zwar nicht, indem man Leute zuerst zur Ordnung ruft und sagt, das müsst ihr so machen, sondern indem man immer wieder den Weg zur Mitte sucht und so Leute zusammenbringt. Ist ja ein tolles Bild, ne? Wenn man einen Mittelpunkt hat und viele Leute bittet, sich auf den Weg zu diesem Mittelpunkt hinzumachen, dann rutschen die automatisch enger zusammen. Es kann nicht anders sein. Aber das ist ein Kraftakt. Im unübersichtlichen Gelände den Mittelpunkt Jesus Christus immer wieder neu ausmachen. Es ist eine Gemeinde, die von der Liebe Jesu erfüllt ist. Die wissen, dass das der Heiland sie lieb hat und sie haben sich untereinander lieb. Und trotzdem klappt es nicht, dass alle so versorgt sind, wie es sein müsste. Es ist eine engagierte Leitung, die wir hier beobachten. Leute, die Verantwortung übernehmen, die sagen, wir wollen uns darum kümmern. Und man merkt, sie haben es trotzdem nicht im Blick, obwohl sie Apostel sind und doch jederzeit, immer und überall, allzeit alles tun, sagen, im Blick haben müssten und weise und liebevoll sein müssten. Ich karikiere. Was ist es, was wir mit dieser wachsenden Gemeinde in Jerusalem vor Augen haben? Ist es die Geschichte einer Vorzeigegemeinde, die wächst, die geeint ist, die von der Liebe zu Jesus erfüllt ist, die engagierte Leiter hat? Oder ist es die Geschichte einer Gemeinde mit wachsenden Problemen, vom Auseinanderfallen bedroht, wo es Missstände gibt, Sachen, die nicht in Ordnung sind, wo die Leiter überfordert sind? Ich merke mit einem nüchternen Blick auf diese Jerusalemer Gemeinde, sie ist beides. Und ich weiß deshalb gar nicht, warum mir so unwohl in der Jacke wird, wenn ich merke, man guckt vielleicht in verschiedene Gemeinden und Gemeinschaften hinein, wo man sagt, da gibt es Probleme, da gibt es eine überforderte Leitung. Da ist die Einheit in Jesus kein Selbstläufer, sondern bedroht. Ich merke, das ist etwas, das gehört offensichtlich mindestens von Anfang an in Jerusalem mit dazu. Eine wachsende Gemeinde, sie hat immer Wachstumsschmerzen. Sie scheinen mir fast, ich will mal sagen, unvermeidlich. Deswegen denke ich auch, es ist gut, sich um diese Wachstumsschmerzen zu kümmern, dahin zu gucken und sie nicht zu vermeiden, sondern lieber zu lösen. Ich glaube, da, wo wir Probleme vermeiden oder ignorieren, da hemmen wir das Wachstum von Gemeinde. Ich glaube, solche Dinge, sie gehören auf den Tisch und sie gehören bewältigt. Also, wie begegnen wir diesen Wachstumsschmerzen? Das wäre so ein bisschen meine Frage. Was machen wir damit, dass die Dinge immer ein bisschen gut und auch immer ein bisschen schwierig sind? Was machen wir damit? Mein erster Punkt, wir gehen ehrlich miteinander um. Wir machen es ehrlich. Wir sagen, was passt und was nicht passt. Ich glaube, dass Menschen miteinander gut klarkommen, dafür ist eine Ehrlichkeit echt eine Grundvoraussetzung. Oft genug opfern wir die Ehrlichkeit auf dem Altar der Harmonie. Ich kann dir das nicht sagen, weil wenn ich dir das jetzt sage, wie ich das finde, wer weiß, ob das unser Miteinander aushält. Und gerade in Settings, wo Gemeinschaften ja unterwegs sind, ne, dass man familiär und freundschaftlich miteinander verbunden ist, da fällt es mitunter unglaublich schwierig, dass man Dinge mal ganz ehrlich zurückmeldet und sagt, weißt du was, das gefällt mir nicht. Weißt du was, das ist nicht gut gelaufen. Weißt du was, ich glaube, hier haben wir ein Problem. Warum? Weil wir wollen es ja miteinander aushalten. Ich finde es deshalb total tröstlich, dass der Lukas, dem wird ja manchmal auch so ein bisschen eine, also so von sehr kritischen Theologen eine gewisse Harmoniesucht unterstellt, ne, dass er sagt, er zeichnet so ein ideales Bild von der Urgemeinde. Ich merke, das stimmt gar nicht. Der schildert das ganz ehrlich. Es gibt da einen Teil in der Gemeinde, nämlich bei den griechischsprachigen Juden, also die, die nicht in Judäa geboren sind, sondern die aus anderen Ecken der Welt und aus einem anderen Kulturkreis kommen. Da gibt es Witwen, die kein regelmäßiges Einkommen haben, die müssen versorgt werden und die werden übersehen. Und man weiß gar nicht, woran liegt es eigentlich? Ist es einfach eine Panne, wo man sagt, ups, hat keiner gesehen? Geht es vielleicht um die Sprachbarriere? Könnte ja sein. Kann sich vielleicht nicht miteinander verständigen. Ist es eine Nachlässigkeit? Hätte das eigentlich klappen müssen? Ist es vielleicht eine bewusste Diskriminierung? Die wollen wir nicht? Ich weiß es nicht. Das Neue Testament schweigt dazu und am Ende muss ich sagen, es ist auch egal. Es ist völlig egal, warum das nicht klappt, aber es haben die Leute den Mut zu sagen, hier klappt was nicht, hier funktioniert was nicht. Der Unmut, der wird geäußert, den frisst dort keiner in sich rein, sondern irgendwann kommen die Dinge vor die Ohren der Apostel. Der Unmut wird geäußert, aber dann nicht so im Zweiergespräch, wie wir das ja vielleicht gerne machen. Ist gehört, wieder nicht geklappt. Sondern es wird nach oben gegeben, zu denen, die die Verantwortung übernehmen. Es wird der Gemeindeleitung übermittelt, denn nur so kann sie sich darum kümmern. Ist uns das eigentlich klar, dass die vermeintlich da oben sich nur darum kümmern können, wenn diejenigen, die unten sind oder sich unten empfinden oder einordnen, das irgendwie nach oben transportieren? Knappes Jahrzehnt Gemeindedienst, da ist man irgendwann so ein bisschen Fachmann in, man nennt es heutzutage, indirekter Kommunikation. Ja, da kriege ich einen Anruf von jemandem, der sagt, du Stefan, ich habe kein Problem. Aber ich höre Stimmen, sowieso immer bedenklich, ne? Ich höre Stimmen, die sagen Folgendes. Das hat mich immer tierisch genervt. Wo ich sage, Mensch, wir sind doch Geschwister. Können wir nicht direkt miteinander reden, wenn der Stefan mal vor die Wand gefahren ist? Und kann ich nicht direkt zu Leuten hingehen und sagen, du, sind in Jesus verbunden, nicht wegen Sympathie, sondern wegen ihm. Und deswegen habe ich den Mut, etwas zu sagen, was unser Miteinander erstmal stört. Hey, das gehört dazu, dass man gegenseitig macht. Ich glaube, es geht darum, dass wir uns wirklich gegenseitig helfen, ehrlich miteinander umzugehen. Dafür braucht es ein paar Dinge. Dafür braucht es auf jeden Fall offene Augen. Augen auf. Rosa-rote Brille beiseite, Augen auf, guckt doch mal hin, was passiert denn gerade in unserem Miteinander, was braucht es denn gerade? Es braucht offene Münder, damit man den Mund mal sachgerecht einsetzt und einfach mal sagt, hey, das und das funktioniert nicht. Und es braucht offene Ohren, ist auch ganz wichtig. Es braucht eine Leitung, die offene Ohren hat für das, was die anderen sagen. Aber es braucht auch offene Ohren bei den anderen, dass sie wahrnehmen, was bewegt denn eigentlich Leitung. Ich weiß, dass ich mich damit so ein bisschen als Vertreter auch der Leitung dieses Verbandes weit aus dem Fenster lehne. Missversteht das bitte nicht so. Hier geht es nicht darum, dass ich sage, ich will jetzt Leute irgendwie einnorden, wie sie sich von mir haben zu führen lassen. Sondern ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass wir verstehen, wie wir in einer Gemeinschaft von Geschwistern dennoch Leute haben, die Leitungsverantwortung übernehmen und die deswegen irgendwie an einer anderen Position eingesetzt sind. Ich glaube, wo die Wahrheit geäußert wird, zerbricht auch manchmal so ein angenehmes Trugbild, dieses alles ist schön. Aber auf diesem Scherbenhaufen kann Gemeinde auch wachsen. Das haben die zumindest in Jerusalem getan. Und ich könnte tatsächlich 2, 3 Beispiele nennen, wo ich sage, genau da, wo solche Trugbilder zerscherbeln, wo die Leute die Augen aufmachen, wo sie die Wahrheit wahrnehmen und aussprechen und miteinander bewegen, da wächst was. Das ist total anstrengend. Das ist unangenehm. Es ist nichts, was ich mir von mir aus suchen würde. Und ihr vielleicht auch nicht. Aber es ist ein Dünger, der Gemeindewachstum hervorbringt. Deswegen ehrlich sein. Miteinander reden, sachgerecht reden, die Dinge auf den Punkt bringen. Nicht motzen, sondern wirklich sagen, hier gibt es ein Problem, was wollen wir tun? Das ist ein Weg, der dabei hilft, mit Wachstumsschmerzen von Gemeinde umzugehen. Zweiter Punkt, den ich mit euch bedenken möchte. Wachstumsschmerzen von Gemeinde. Was lese ich noch in diesem Text? Was entdecke ich dort noch? Neben der Ehrlichkeit, dass man sagt, es transportieren sich die Dinge von oben nach unten und von unten nach oben. Ich glaube, es geht vor allem auch darum, nicht nur, dass man Dinge wahrnimmt und sagt, sondern dass man dann anfängt, clever zu werden. Nicht nur ehrlich miteinander umgehen, sondern clever vorgehen. Was heißt clever? Ihr kennt es vielleicht, ne? Also heutzutage sind ja Leute nicht mehr clever. Aber wenn du irgendeine clevere Lösung suchst, dann suchst du bei YouTube dir irgendeinen Lifehack. Lifehack? Internet kennt ihr, ne? Nee? Mal ein Beispiel. Rechercheauftrag, ne? Ihr habt doch heute Nachmittag alle frei, weil Stund ist Vormittag, ne? Heute Nachmittag setzt ihr euch mal vor dieses Internet. Die Jüngeren unter uns wissen, was das ist. Und lasst euch mal 10 Lifehacks zum Öffnen einer Kokosnuss präsentieren. Da gibt es nämlich wirklich echt clevere Dinge. Mit einem Messer, Rücken draufhauen und so. Das ist echt gigantisch. Einfach mal machen. Clever vorgehen. Ich glaube, bei der Frage nach nicht, wie öffne ich eine Kokosnuss, sondern wie gehen wir jetzt in dieser Situation vor, als Gemeinde, da braucht es auch eine gewisse Cleverness. Offene Ohren heißen nicht auch automatisch tätige Hände. Manchmal ist man als Leitung sogar ganz gut, wenn man, während man jemandem zuhört, sich auf jeden Fall auf die Hände draufsetzt, damit man keinen Schnellschuss produziert. Lerne ich gerade. Fällt mir nicht ganz leicht. Was machen die Apostel? Sie hören sich das erstmal an, das ist richtig. Und dann haben die offensichtlich verstanden und sagen, das, was hier geäußert wird, das ist nicht Stimmungsmache, das ist nicht so eine Art geistliche Wehrkraftzersetzung, ne? Sondern das ist wirklich, das ist berechtigt. Wir hören das und wir sehen die Relevanz des Ganzen. Was machen sie als nächstes? Sie öffnen den Raum und sie machen es zur Angelegenheit der ganzen Gemeinde. Sagen Freunde, wir haben ein Problem. Nicht wir als Leitung haben. Nein, wir haben zusammen ein Problem. Wir kriegen da gerade etwas nicht so hin, wie das Jesusmäßig ist. Sie nehmen die Betroffenen in die Pflicht. Sie sagen, hey, wisst ihr was? Was könnten ihr jetzt beitragen zur Lösung? Sie setzen Prioritäten. Das ist auch was Wichtiges. Hey, wir merken, es ist ein wichtiges Anliegen, aber wir haben auch andere wichtige Dinge noch. Wir müssen das verteilen. Unsere Priorität liegt bei dem. Und diejenigen, die sich um das Problem kümmern, die müssen das zu ihrer Priorität machen. Das ist doch clever. Nicht, dass die Apostel an der Essensausgabe und dann noch da und dort und die und überall sind und zum Schluss sind die völlig verraucht. Nee, sie setzen Prioritäten. Sie machen einen konkreten Vorschlag und dann bringen sie den zur Abstimmung und sagen, wollen wir das so machen? Wie denken ihr dazu? Ich habe so überlegt, ne? Wie würden Mitgliederstunden in Gemeinschaften aussehen, wenn wir das so machen? Ja, dass die Leitung sagt, Freunde, wir haben hier ein Problem. Müssen wir uns drum kümmern. Wir schlagen Folgendes vor. Was denken ihr dazu? Ich glaube, dass das clever ist. Und ich glaube, dass es Jesus-mäßig ist. Denn, habt ihr es eingangs schon gesagt, jeder von uns, der zu Jesus gehört, der hat auch von Jesus Heiligen Geist bekommen. Und der hat etwas mit einzubringen. Und das ist eine riesige Ressource, die sollten wir viel mehr nutzen, auch als Gemeinde, dass wir miteinander uns um unsere Probleme auch gemeinsam kümmern. Ich glaube, das wäre ultra hilfreich, es wäre auch ultra anstrengend, das weiß ich. Mit je mehr Leuten du redest, umso weniger weißt du vorher, was am Ende rausgekommen sein wird. Aber es ist hilfreich. Es gibt da eine Versuchung dabei. Diese Probleme, die Gemeinde immer hat, da wo sie sich entwickelt, wo sie lebendig ist, wir gehen mit diesen Dingen ganz oft vor oder um wie mit so einem Zahnarztbesuch. Oder ich muss vielleicht genauer sagen, so wie ich mit Zahnarztbesuchen umgehe. Wann gehe ich zum Zahnarzt? Na, wenn es gar nicht mehr anders geht, ne? Also wenn es so schmerzhaft und drängend ist, dass ich sage, jetzt muss ich. Vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr sagt, ja, wenn es unvermeidlich ist, dann kümmern wir uns drum. Aber dann bitte auch irgend so schnell wie möglich. Am besten unter Vollnarkose und ohne, dass ich was tun und machen muss und etwas merke. Manchmal versuchen wir, Probleme in Gemeinde genau so zu lösen. Das ist eine Versuchung, auch die Leitung hat. Wir ignorieren es. Und wenn es völlig eskaliert ist, dann versuchen wir es ganz schnell zu lösen. Nee, lasst uns das Tempo rausnehmen. Lasst uns immer wieder miteinander als Geschwister im Gespräch bleiben und sagen, wo hängt es gerade? Lasst uns Probleme normalisieren. Das wäre so der Punkt. Das ist clever. Die Dinge normal sehen. Wer isst, der muss Zähne putzen und dann nutzen sich Zähne ab. Das ist völlig normal. Das ist normal, dass da mal was passiert und der Zahnarzt was zu tun kriegt. Wenn jemand Gemeinde mitgestaltet, ist es auch etwas Normales, dass er erstens Probleme findet und zweitens, dass er Fehler macht. Habt ihr das eigentlich noch im Blick, dass wir auch als Versammlung der Heiligen Gottes immer noch Sünder sind? Warum sind wir eigentlich so davon überrascht, wenn Menschen in der Gemeinde sich so verhalten, wie das unserem Anspruch nicht gerecht wird? Ich glaube, wir müssen mehr in der Bibel lesen und sagen, stimmt, du bist immer noch Sünder und ich bin's auch. Es ist normal, dass die Dinge nicht von sich aus bei uns Jesusmäßig aussehen. Lasst uns Probleme nicht vertagen, sondern Lösungen suchen. Und lasst uns dabei clever sein, so wie wir das hier Apostelgeschichte 6 sehen. Dass wir sagen, ernsthafte Probleme angehen, die Gemeinde mit einbeziehen, die Leute in die Pflicht nehmen, Prioritäten setzen und dann konkrete Vorschläge abstimmen und dann machen. Das hilft uns. Das ist clever. Ich will den dritten Punkt machen, damit es nicht nur nach Management-Seminar klingt, wobei wir können wirklich auch handwerkliche Dinge aus dem Neuen Testament lernen. Ich habe einen dritten Punkt, den Wachstumsschmerzen von Gemeinde zu begegnen durch Gebet. Ehrlich miteinander umgehen, clever vorgehen, betend vorangehen. Das wird hier nämlich ganz besonders betont. Ne? Die Apostel, die sagen, also wisst ihr, was unser Job ist? Wir müssen beten und dann verkündigen, aber wir müssen beten. Und auch diese Diakone, die dann eingesetzt werden, auch die werden unter Gebet eingesetzt. Also nicht einfach so, dass man sagt, haben folgendes Anforderungsprofil, hier gibt es den passenden und dann funktioniert das. Ganz offensichtlich hat die Gemeindeleitung damals im Blick gehabt, hat gesagt, nee, wir dürfen das nicht Kraft eigener Wassersuppe machen. Und wir dürfen auch Leute nicht Kraft eigener Wassersuppe ihren Dienst tun lassen. Die brauchen die Kraft Gottes. Die brauchen seine Weisheit, die brauchen seine Vollmacht, sonst tun sie vielleicht die Dinge auf eine richtige Art, aber nicht so, wie Jesus das haben möchte. Dass die Apostel beten, ne? Das ist jetzt nicht irgendeine Ausrede, weil sie sagen, oh, wir beten lieber, statt praktisch zu arbeiten. Und was die hier beten, ist auch nicht so eine Art fromme Ausschmückung. Frei nach dem Motto, damit es noch ein bisschen fromm aussieht, beten wir wenigstens noch. Die beten, weil die verstanden haben, dass das die Grundlegung für Gemeinde ist. Deshalb beten die. Ich frage mich, ob ich das immer so im Blick habe. Sag Stefan, in deinem Dienst, in der Gemeinde oder auch als Landesinspektor, hast du das im Blick, dass Gebet dort nicht so eine fromme Schlagsahne oben auf dem Kuchen ist, sondern das ist die Tragschicht ganz unten. Was du betest und wie du betest und was du nicht betest und wie du nicht betest, das hat Einfluss, das ist ganz grundlegend die Frage danach, was in dem Dienst passiert. Vielleicht wäre auch das die Frage, ne? Dass ihr einfach mal ganz hilfreich überlegt und sagt, wenn wir schon solche Dinge organisieren in der Gemeinde, dass ihr dann auch mit die Frage überlegt, wann, wo, mit wem, was, wie will ich zu dieser Sache beten? Hatte dieser Tage ein Interessentengespräch, ne? Mit jemandem, wo ich nicht genau weiß, ist da eine Berufung dafür den Sächsischen Gemeinschaftsverband? Und derjenige weiß das auch gerade nicht. Dann haben wir versucht, ein paar Sachen abzuklopfen und haben gesagt, okay, was könnte die Passung sein, was stellst du dir vor, was bringst du so mit, alles I.O. Und dann habe ich gesagt, wir nehmen uns jetzt trotzdem 2 Wochen. Und du bewegst dieses Anliegen bei den Leuten, mit denen du zusammen regelmäßig betest. Und ich mache das auch. Ich gebe das weiter in den Kreis von Leuten, die sozusagen für meinen Dienst mitbeten. Ich will eine Gewissheit darüber haben, ob wir diesen Weg gehen sollen oder nicht. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Es kann doch nicht nur darum gehen, dass wir sagen, wir müssen Pläne besetzen und Aufgaben besetzen. Nee, darum beten, damit das geschieht, was wichtig, was Jesus will. Und wir können das auch nicht delegieren. Das will ich auch nochmal ganz deutlich sagen. Es reicht eben nicht, wenn es den Gebetskreis gibt und der kümmert sich drum und dann können wir hier fröhlich organisieren. So funktioniert es nicht. Die Apostel beten selber und arbeiten mit. Und die Diakone, die beten auch. Die Apostel sind nicht die einzigen, die beten, noch die einzigen, die gepredigt haben. Ja, das ist Aufgabe von jedem von denen. Gebet für die Leitung einer Gemeinde, die ist allerdings unerlässlich, wenn sie vorankommen möchte. Das will ich euch auch sagen. Wo ihr möchtet, dass eure Gemeinschaft mehr noch zu Salz und Licht in Brunnenlos wird. Ihr habt Brunnenloser da, wir sind in Dorf Chemnitz. Aber für die Brünnloser gilt es auch, deswegen muss ich sagen, die müssen das noch viel mehr hören als ich. Wenn ihr wollt, dass ihr Salz und Licht in Dorf Chemnitz seid oder in Brünnlos oder in, wen haben wir noch da? Ha, Liechtenstein. Wenn ich will, dass dort mehr Salz und Licht geschieht, dann muss ich anfangen, für die Leitung vor Ort zu beten. Dann wird es gehen. Ohne das wird es auf jeden Fall nicht gehen. Wenn wir beten, kann etwas gehen. Und übrigens auch diese Fürbitte wirklich, ne? Dass man sagt, das ist unerlässlich, auch dass Leiter für ihre Gemeinden beten. Das ist wichtig. Dass auch die Leitung eines Verbandes für den Verband betet, ist unerlässlich und wichtig. Nur so wissen wir voneinander, nur so vergessen wir nicht, dass wir miteinander durch Jesus verbunden sind und miteinander uns gegenseitig das Leben leichter machen sollen. Wachstumsschmerzen von Gemeinde. Wo es vorwärts geht, gibt es Probleme, ist nicht schlimm. Ehrlich miteinander umgehen, clever vorgehen, betend vorangehen. Kommen wir zum Schluss. Erlösung. Eine schlechte und eine gute Nachricht habe ich für euch. Die schlechte Nachricht ist die, solange bis Jesus wiederkommt, wird Gemeindearbeit genau das bleiben. Arbeit. Es geht nicht anders. Bis er wiederkommt, wird es so bleiben. Aber die gute Nachricht ist, am Ende genau wird das, diese gute Nachricht, das Evangelium, gesiegt haben. Das ist die gute Nachricht. Wir haben die Aufgabe, uns um die Dinge zu kümmern, unser Profil als Salz und Licht zu schärfen, dabei clever und ehrlich und mit Jesus zusammen voranzugehen. Das ist unser Job, bis er wiederkommt. Lasst uns das tun, damit wir mehr Salz und Licht werden. Damit Menschen aufmerksam werden, dass sie sagen, ich verstehe, wenn ich euch angucke, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Dass ihr verändert werdet. Und dass ihr gleichzeitig merkt, hey, wir sind Leute, die mit der Frage nach Schuld umgehen können, weil wir sie einerseits vermeiden, ja, aber da, wo sie geschieht, dass wir sie vergeben können. Das weiß nämlich unsere Welt nicht mehr. Sie tut alles und wundert sich, dass dann Dinge kaputt gehen. Und wenn sie kaputt gegangen sind, dann suchen sie den Schuldigen und dann wird der Schuldige bestraft. Von nun an bis in Ewigkeit. So funktioniert unsere Gesellschaft heute. Hey, wir als Christen, Salz und Licht, sagen, wir sind von Gott mit Weisheit beschenkt. Wir wissen, was wir tun und lassen sollen. Und da, wo wir es trotzdem anders machen, wissen wir, wo Vergebung zu finden ist. Das hat sonst niemand mehr in dieser Welt. Das ist das, was wir dieser Welt zu bezeugen haben. Es gibt einen Weg und den darfst du gehen. Und wo du stolperst und fällst, vergib Jesus, dass du wieder aufstehen kannst. Schlechte und eine gute Nachricht. Ich möchte gern mit uns beten. Jesus Christus, ich danke dir für diesen Morgen, den du uns geschenkt hast. Und ich danke dir für dein Wort, was uns bezeugt, wie deine Gemeinde damals in Jerusalem funktioniert und auch nicht funktioniert hat. Ich danke dir für die Ehrlichkeit in deinem Wort, dass dort Wahrheit drin ist, dass dort nicht Dunkles übergangen wird und auch nicht die Dinge so strahlend gemalt werden, wie sie doch nicht gewesen sind, sondern dass es dort einfach sich alles findet. Und ich danke dir dafür, dass ich das auch hier in Dorf Chemnitz und in Brünnlos, in den Dörfern und Orten, auch hier im Thumerbezirk findet. Dinge, die wirklich gelingen. Du siehst auch die anderen. Und jetzt möchte ich dich bitten, dass du uns allen miteinander das Herz bewegst, dass wir uns um die Dinge kümmern, die gerade nicht gut laufen. Ich möchte dir Danke sagen für alle Leute, die Leitungsverantwortung übernehmen, in der Gemeinschaft, in einer Zweigarbeit, die sich mit einbringen in die Leitung, auch in die Verkündigung. Ich möchte dir Danken sagen für die Leute, die sich in der Arbeit mit Kindern und auch mit Jugendlichen, mit Frauen, mit Senioren investieren. Ich danke dir für die Leute, die sich investieren in die ganz praktischen Dinge, damit unsere Häuser so dastehen, wie sie es tun. Ich danke dir für alle, die mitbeten, die wirklich Menschen und Anliegen vor dir ausbreiten. Ich danke dir für alle, die ihre Begabungen auch musikalisch und von Leitung und was dort alles da ist, mit einbringen. Ich danke dir auch für die, die finanziell die Dinge mittragen. Ich danke dir für das, was du uns anvertraut hast und ich möchte dich wirklich bitten, mit diesem Schatz von Gemeinde, die, in der du zu Hause bist und die du dir erwählt hast, möchte ich bitten, hilf uns, dass wir miteinander ehrlich umgehen, dass wir clever vorgehen und dass wir nicht vergessen, wir können es nicht machen, sondern du machst es durch uns. Dazu segne du uns und gebrauche du uns. Amen.